SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wann waren Sie das letzte Mal im Zoo? Hängt wahrscheinlich davon ab, wie alt Ihre Kinder sind. Vielleicht stehen Sie ja regelmäßig vor Käfigen und Volieren und schauen sich die Fütterung der Seehunde an. Oder Sie mögen zoologische Gärten gar nicht, weil Sie die Tiere hinter Gittern bedauern. Allerdings, so ein Zoo ist heutzutage weniger eine Ansammlung möglichst vieler Tierarten, zwecks Unterhaltung möglichst vieler Besucher und vielmehr eine Einrichtung zum Artenschutz und für die Zucht und sogar die Wiederansiedlung von vormals ausgerotteten Tieren in der freien Natur. Wobei wir übers Tierwohl natürlich auch sprechen werden, denn unsere beiden Gäste kennen sich mit all dem aus. Sie sind Tierärzte im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe, Dr. Lukas Rehse und Dr. Marco Roller. Willkommen bei Tandem.
Vielen Dank. Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Wer war denn Ihr letzter Patient? Mit wem wussten Sie was anstellen?
Das war ein sehr kleiner Vogel, eine Papagei-Amadine, ich weiß nicht, 10, 15 Gramm schwer, mit einer kleineren Umfangsvermehrung am Schnabel.
Mit einer Umfangsvermehrung am Schnabel und die deutet dann worauf hin?
Tatsächlich eher auf etwas Tumoröses. Also vermutlich nicht so schöner Fall.
Und was haben Sie mit dem Vogel dann gemacht?
Tatsächlich haben wir ihn jetzt erstmal nur begutachtet und in der Folge planen wir gerade, wie wir mit dem Tier weitermachen. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall Gewebe entnehmen müssen und das einem Pathologen zuschicken.
Ah. Sind Sie beide denn auf jeweils unterschiedliche Arten spezialisiert?
Wir haben beide einen unterschiedlichen Hintergrund von dem, was wir vor unserer Anstellung im Zoo Karlsruhe gemacht haben. Aber wir machen beide alles im Zoo, also von den kleinen Fröschen bis zum Elefanten. Ist es ganz gut, wenn man die Sachen und die Fälle auch zu zweit besprechen kann und sind da beide für beide Tierarten verantwortlich.
Und hatten Sie dann im Karlsruher Zoo jetzt quasi vom Erdmännchen bis zur Giraffe jeder dieser, ich glaube, über 300 Arten schon mal als Patienten?
Nicht zwingend. Also es gibt so auch Tierarten, die werden einfach nicht krank. Unser bestes Beispiel sind unsere Nasenbären. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile im Zoo und ich habe noch nie mit diesen Nasenbären zu tun gehabt und du auch nicht.
Ne? Ich auch noch nicht, nee, bei denen war tatsächlich noch nie was.
Es gibt Gehege, die haben Sie noch nie betreten.
Betreten schon, aber nur mal zum Gucken.
Okay. Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Dr. Lukas Rehse und Dr. Marco Roller, zwei Tierärzten, die sich im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe um die Gesundheit der Tiere kümmern. Dort also, wo es im April einen vielbeachteten Neuzugang gab. Aus Bremerhaven kam ein Eisbär namens Lloyd nach Karlsruhe, damit das Eisbärweibchen Charlotte Gesellschaft hat, denn deren Freund Blizzard war im Februar gestorben. Wie geht's Lloyd denn jetzt? Seit gut 6 Wochen ist er da.
Der Lloyd, der hat sich ganz gut bei uns eingelebt. Also ist ein sehr, sehr ruhiger Eisbär. Hat sich bei uns auch mit der Charlotte schon angefreundet. Also die haben schon super schön zusammengespielt im Wasser. Und wie das bei Eisbären so ist, die Paarungszeit ist im Frühjahr. Da gab es dann auch Annäherungsversuche. Das hat auch ganz gut geklappt. Bei Eisbären hat man aber auch ab und zu wieder Phasen, wo es nicht so gut funktioniert, wo die sich gar nicht gut, so gut verstehen. Da haben wir Gott sei Dank bei uns die Möglichkeit, die Tiere dann auch zeitweise zu trennen. Aber dem geht es bei uns ganz gut und er hat sich sehr gut eingelebt.
Woran erkennt man das? Also worauf gucken Sie bei so einem Eisbär, um zu wissen, dass es ihm gut geht?
Also das ist vom Verhalten, wie er sich den Pflegern gegenüber verhält, wie er die Anlage benutzt. Er ist zum Beispiel ein Bär, der sehr, sehr viel im Wasser ist. Der hat man bei Eisbären in einigen Zoos so, dass die Stereotypien entwickeln und von einer Ecke zur anderen laufen. Das zeigt Lloyd zum Beispiel gar nicht. Also er bewegt sich bei uns viel, er hat eine gute Futteraufnahme, er frisst gut. Er ist wirklich ein sehr, sehr toller Bär, so wie wir es ja auch aus Bremerhaven davor schon von ihm gehört haben.
Und hätte das auch sein können, dass er und Charlotte sich nicht mögen? Und was hätte man dann gemacht?
Das kann natürlich auch immer vorkommen, dass es dazu zu Streitigkeiten und zu Streitereien kommt. Also gerade bei den Eisbären muss man eben auch wissen, dass die Tiere im Ursprungshabitat Einzelgänger sind und eigentlich nur zur Paarung zusammenkommen. Mhm. Und deswegen sind moderne Eisbärenanlagen in Europa auch so gestaltet, dass man Abtrennmöglichkeiten hat. So können wir zum Beispiel unsere Anlage ganz einfach in zwei Teile trennen, sodass wir die Tiere auch über längere Zeiträume voneinander getrennt halten können.
Und was ist es dann überhaupt für eine Art Deal, dass so ein Eisbär zu Ihnen kommt? Also haben Sie den in Bremerhaven gekauft oder warum rücken die den raus?
Ja, Zootiere werden unter den wissenschaftlich geleiteten Zoos nicht verkauft. Diese Tierarten, zum Beispiel der Eisbär ist da ein gutes Beispiel dafür, die werden in sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen gemanagt von den Zoos europaweit in EASA-Exito-Programmen. und beim Eisbär als wirklich sehr bedeutende Tierart in internationalen Zuchtbüchern, die sogar weltweit kooperieren. Das heißt, ein Biologe, ein Tierarzt, der in irgendeinem Zoo in Europa sitzt, der kümmert sich um die Population, um die Gesamtpopulation an Eisbären in den europäischen Zoos. Und er kennt die Genetik, der kennt die Herkunft, der kennt jedes einzelne Tier und stellt dann auf Empfehlung Paare zusammen, wie die Eisbären gehalten werden können. Das Ziel dahinter ist, dass wir eine Erhaltungspopulation schaffen, eine Reservepopulation, um diese wirklich gefährdete Tierart auch über die nächsten 50 oder 100 Jahre erhalten zu können.
Heißt es dann, der Karlsruher Zoo hat dann auch, weiß ich nicht, so eine Art Liste, was man in der nächsten Zeit gerne hätte oder was sich gut machen würde? Oder ist das die falsche Vorstellung?
Also über die Zuchtbücher muss man wissen, dass sehr viele Tiere, die uns auf dem Papier gehören, gar nicht bei uns im Zoo Karlsruhe eingestellt sind und sehr viele Tiere, die bei uns im Zoo Karlsruhe leben, gar nicht auf dem Papier uns gehören, sondern wir bei den Tierarten, die in solchen Erhaltungszuchtprogrammen gemanagt werden und von unseren über 300 Tierarten sind es gute 70 Programme, an denen wir teilnehmen. Da sieht es so aus, dass man dann sagt, wir würden gern mit der Tierart züchten und dann sagt der Koordinator dieser Tierart, es ist möglich, wir können euch ein Zuchtpaar zur Verfügung stellen. Oder bei anderen Tierarten wird dann gesagt, wir brauchen eher einen Platz, wo wir überzählige männliche Tiere hinstellen können. Wir machen eine sogenannte Bachelor-Group.
Wie transportiert man eigentlich einen Eisbär, dass der zu Ihnen kommt? 9-Euro-Ticket.
Ja, mit einem 9-Euro-Ticket. Nee, da gibt es spezialisierte Transportunternehmen, die genau auf sowas spezialisiert sind und die zum Teil dann auch die entsprechenden Kisten zur Verfügung stellen können. Es ist auch nicht so, dass Eisbären oder Tiere allgemein in Narkose verschifft werden. Mhm. Das ist gesetzlich überhaupt nicht zugelassen, sondern die Tiere müssen bei vollem Bewusstsein und auch stehfähig transportiert werden. Und so ist das auch beim Lloyd gewesen, als der aus Bremerhaven kam.
Wenn ich es richtig verstehe, sollen die beiden aber keinen Nachwuchs bekommen, weil sie zu eng verwandt sind. Der Lloyd ist der Onkel von Charlotte. Wie kann das sein? Kannten die sich vorher schon?
Die kannten sich noch nicht, aber das ist eben genau diese Arbeit, die dann so ein Zuchtbuchkoordinator durchführt. Und Lloyd hat, bevor er zu uns gekommen ist, auch so ein Verhütungsimplantat bekommen, sodass er überhaupt keine Spermien im Moment produziert, sodass wir da auch von keiner Trächtigkeit dann bei Charlotte ausgehen können.
Dass in Karlsruhe aber gerade nicht gezüchtet wird, hängt auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Das müssen Sie erklären.
Man muss dazu wissen, dass natürlich sehr viele Eisbären im europäischen Erhaltungszuchtprogramm aus Russland kommen und auch in der Ukraine sehr viele Eisbärenhaltungen sind oder einige Eisbärenhaltungen sind und dass die natürlich im Moment nicht für Transporte bereitstehen, weil wir weder mit Russland gut transportieren können, zum Beispiel das europäische Erhaltungszuchtprogramm für die Eisbären, das wird vom Zoo Moskau ausgeführt, mit denen die Kommunikation gerade auch sehr schwierig ist und eben in der Ukraine auch dann keine Zooplätze mit Eisbären im Moment belegt werden können, sondern man eher in den letzten Monaten geschaut hat, dass man wertvolle Zootiere aus Erhaltungszuchtprogrammen aus der Ukraine rausbekommt.
Wie geht's denn den Eisbären und auch anderen nicht tropischen Tieren gerade bei dem Wetter, bei den Hitzewellen wie jetzt im Juni? Muss man die dann irgendwie besonders kühlen?
Man muss ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sich abzukühlen. Das ist essentiell. Also die Tiere müssen immer Zugang haben zu den Inneneinrichtungen, die deutlich kühler sind. Als auch bei Eisbären ist natürlich Wasser absolut essentiell. Und dann kommen die aber auch wirklich gut durch den Sommer durch.
Wie unterscheidet sich überhaupt der Sommer vom Winter, so im Zooalltag der Tiere und von ihnen? Ist das ein großer Unterschied?
Das Frühjahr und der Frühsommer, das sind die tollen Monate, weil da kommen die allermeisten Jungtiere auf die Welt. Das ist für uns natürlich dann eine arbeitsintensive Zeit, wenn wir die Geburten haben, dann auch Jungtiere, die vielleicht mal intensiver versorgt werden müssen. Das ist zum Beispiel bei unseren persischen Kropfgazellen im Zoo Karlsruhe der Fall. Da haben wir viele Geburten, viele Handaufzuchten von diesen Jungtieren, die eine sehr, sehr intensive Behandlung dann auch unsererseits und von unseren Tierpflegern natürlich auch in erster Linie brauchen.
Das heißt, die sind jetzt in der Phase, wo es gerade wieder so ein bisschen ruhiger wird.
Genau, also wir haben einige Jungtiere jetzt dieses Jahr gehabt, bei den Kropfgazellen, bei den Elchen. Aber erst letzte Woche ist noch ein Przewalski-Pferd auf die Welt gekommen, der am ersten Tag auch nicht so gut getrunken hat. Das sind immer dann auch die kritischen Phasen bei den Tieren. Die Jungtierphase, so die ersten Lebenstage, wo wir dann natürlich ganz besonders schauen müssen, dass es den Tieren gut geht.
Zwei Tierärzte vom Karlsruher Zoologischen Stadtgarten sind heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Lukas Rehse und Marco Roller, beide Ende der 80er Jahre geboren, heute also Anfang, Mitte 30. Sie, Herr Roller, ursprünglich aus der Gegend von Calw. Tiermedizin studiert haben Sie in Hannover und waren auch schon in der Stuttgarter Wilhelma tätig. Herr Rehse ist gebürtiger Tübinger, war nach dem Studium in München am Zoo Nürnberg. Und seit Ende 2020 sind Sie beide in Karlsruhe. Und man merkt schon, dass Sie auch Freunde sind. Hatten sich Ihre Wege vorher schon gekreuzt?
Wir haben uns zuvor mal auf einer Tagung kennengelernt. Wenn man in die Zootiermedizin-Schiene rein möchte, dann weiß man natürlich auch, was für Leute aus anderen Universitäten, die gerade Tiermedizin studieren, sich für dieses Feld interessieren. Und dann hat man sich da mal auf einer Tagung kennengelernt.
War das für Sie beide von Anfang an, also auch schon beim Studium, das Ziel oder der Traumjob, Tierarzt im Zoo?
Absolut. Also ich glaube, bei uns beiden sogar darüber hinaus, also schon in der Kindheit in gewisser Weise, gab es diesen Traum, Zootierarzt zu werden.
Was ist so attraktiv? Also wenn man sich grundsätzlich für Tiermedizin interessiert, was ist das Tolle beim Zoo?
Ich weiß gar nicht, ob man es so rum sagen kann, sondern ich glaube, man kann es sogar andersrum aufzäumen, dass diese Wildtiere und ja einfach wilde Tiere uns so fasziniert haben, dass die Tiermedizin einer von wenigen Wegen ist, mit solchen Tieren wirklich arbeiten zu können. Mhm. Also zumindest würde ich es bei mir so sagen.
Ja, das war bei mir auf jeden Fall ähnlich. Also von vornherein schon irgendwie in der Kindheit geprägt, dass dieser Wunsch entstanden ist, Tierarzt zu werden, weil Tiere schon immer ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Lebens waren und mir Tiere sehr, sehr wichtig waren, man viel Zeit mit Tieren verbracht hat und dann eben über die Jahre dann auch die Faszination für Wildtiere entstanden ist. Also wenn man mit Wildtieren zu tun hat, wenn man draußen unterwegs ist in Nationalparks oder nur bei uns im Wald und auf den Wiesen und von den Tieren begeistert ist, die bei uns leben, dann ist da schon sehr früh der Wunsch entstanden, dann auch später mit Wildtieren arbeiten zu können.
Aber das heißt, Sie hatten auch Haustiere schon? Das klang jetzt so.
Genau, also wir hatten beide einen ganz großen Stall an Haustieren früher mal gehabt. Das hat mit Hunden, Katzen, Ponys bei mir, Schlangen, Schildkröten, Fischen angefangen. Bei Lukas sieht es, glaube ich, ganz ähnlich aus. Also es war auch eine ganze Bandbreite an Tieren.
Man hat, anders als in der Haustierpraxis, im Zoo natürlich mit noch viel mehr verschiedenen Tierarten zu tun. Und man kennt sich wahrscheinlich nicht mit allen richtig gut aus. Bei welchem Tier zum Beispiel würden Sie jemand von außerhalb um Rat fragen?
Das hängt immer auch mit der Komplexität zusammen und ja, auch mit der Tierart. Also es gibt einfach Bereiche, in denen gibt es so wenig Tiere, auch im gesamten deutschsprachigen oder auch europäischen Raum. Da gibt es nicht viele Experten. Wenn man sich überlegt, ein Tierarzt in der Klinik, der hat vielleicht am Tag, sieht er 30 Hunde und ein erfahrener Zootierarzt hat in seinem Leben vielleicht 30 Elefanten behandelt. Also so muss man sich das vorstellen. Wir haben überhaupt nicht die Zahlen, um in diesen ganzen Bereichen eine wirkliche Expertise zu entwickeln. Und zum Beispiel beim Elefanten, wenn wir da wirklich ein Problem haben, mit dem wir selbst nicht weiterkommen, dann holen wir uns Hilfe.
Und wir haben schon angesprochen, Sie sprachen von Geburten, die es gibt, bei denen Sie natürlich hinzugezogen werden oder ein Tier entwickelt Krankheitssymptome. Es gibt auch sowas wie Ende Mai im Karlsruher Zoo, da wurde eine Löwin, musste eingeschläfert werden, Safo, mit 24 Jahren, die älteste Zoolöwin in ganz Europa. War das dann auch Ihr Job?
Das war dann natürlich auch unser Job und das war an einem Sonntag, da wurde ich angerufen, dass sich ihre Lahmheit weiter verschlimmert hat. Also wir wussten das schon seit einiger Zeit, dass eine Löwin in diesem Alter natürlich auch ganz normal Arthrosen entwickelt hat, dass sie schlechter läuft und dann hat sich das dann am Wochenende so sehr verschlechtert, dass ich das Tier dann noch sonntags angeschaut habe und dann haben wir uns dann auch noch sonntags kurz geschlossen, haben telefoniert und haben dann montagmorgens zusammen mit unserem Zoodirektor auch dann die Entscheidung getroffen, dass wir das Tier in Narkose legen, nochmal röntgen und schauen, aber wenn wir dann entsprechende Befunde auch aus der Narkose herausziehen, dass wir uns dann von der Euthanasie des Tieres entscheiden müssen.
Sie kannten das Tier ja schon lang. Wie geht es einem da? Ist das wie bei einem Haustier und macht einen traurig oder kriegt man das mit professioneller Distanz hinter sich gebracht?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Ich denke, wer da nochmal einfach in einer schwierigeren Situation ist, das sind auch die Tierpfleger, die mit dem Tier tagtäglich arbeiten. Yeah. Ja, also wir haben einfach auch die Safo war ein Tier, was eigentlich trotz ihres Alters die meiste Zeit sehr fit war. Das heißt, wir hatten gar nicht so viel Kontakt Und ich denke, für uns ist es definitiv leichter, da auch die Professionalität zu bewahren. Nichtsdestotrotz, es war ein Charaktertier, was wir alle sehr gern hatten. Und es war auch das Ende der Löwenhaltung im Zoo Karlsruhe. Also ich denke, das hat uns alle auch ein Stück weit beschäftigt.
Was passiert dann eigentlich mit so einer toten Löwin? Wird die, weiß ich nicht, ausgestopft oder der Wissenschaft zugeführt oder halt beerdigt?
Also tote Zootiere gehen auch ganz normal in die Pathologie. Dafür gibt es auch speziell ausgebildete Tierärzte, Tierärztinnen für Tierpathologie. Die gehen bei uns dann ins Chemische und Veterinäruntersuchungsamt nach Karlsruhe. Und dort wird eine pathologische Untersuchung durchgeführt. Das heißt, da wird geschaut, wie sahen die Organe des Tieres aus. Bei Safo natürlich ganz interessant, wie sahen die Gelenke aus, inwieweit waren die Gelenke schon degeneriert. Und je nachdem wird dann auch versucht, natürlich bei so einem Tier da für die Wissenschaft was herauszuziehen. Also bei so einer alten Löwin sind zum Beispiel auch die Nierenwerte sehr, sehr interessant und deswegen auch die Nieren an sich. Das heißt, wir haben die Nieren dieses Tieres auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, sodass man sagen kann, ein Löwe in diesem sehr hohen Alter, sie war wie gesagt die älteste Löwin in Europa zu diesem Zeitpunkt, dass man da Rückschlüsse auf die Nierengesundheit des Tieres ziehen kann. Mhm. Und wir versuchen dann natürlich auch, wenn das möglich ist, Teile von Tieren oder Tierkörper dann auch Museen zur Verfügung zu stellen. Das hat dann natürlich auch einen sehr edukativen Wert, den so ein Tier dann auch über den Tod hinaus noch leisten kann.
Dazu kommt der Artenschutz, bei dem die Zoos eine große Rolle spielen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich würde gern vorher noch auch für diejenigen Hörerinnen und Hörer fragen, die zum Beispiel nicht gern in den Zoo gehen, weil sie finden, da trottet dieser arme Panther immer das gleiche Geviert hinter seinen Gitterstäben ab und die Schlange hat nur ihr kleines Terrarium und da sind die doch gefangen. Was haben Sie da für einen Blick darauf?
Ich denke, wir sehen da bis zu einem gewissen Grad das große Bild, was wahnsinnig wichtig ist. Also auf der einen Seite haben wir natürlich den Faktor des Tierschutzes und der tiergerechten Haltung. Da befinden wir uns in einem Bereich, in dem ganz viel wissenschaftliche Arbeit geleistet wird. Das heißt, wenn ich jetzt die Schlange nehme, von der Sie gesprochen haben, habe ich es in vielen Fällen bei Riesenschlangen beispielsweise mit Lauerjägern zu tun und Tieren, die meiste Zeit sich nicht viel bewegen, sondern mehr oder weniger dort sitzen und für den Moment leben, in dem eben ein Beutetier vorbeikommt. Und das sind ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse oder Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die dann zu Haltungsempfehlungen führen für bestimmte Tierarten. Und an diese halten wir uns natürlich. Und da werden wir eben auch, Marco hat es schon angesprochen, die EASA, also die Dachorganisation der europäischen Zoos, die gibt uns da auch bis zu einem gewissen Grad Haltungsrichtlinien vor, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohlbefinden dieser Tiere dient. Das heißt, das ist ein Bereich, in dem wir uns immer auch neu hinterfragen müssen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass diese Tiere eine noch weitere, in Anführungsstrichen, Funktionen erfüllen. Also zum einen eben als Reservepopulation, als edukative, ja, letztlich Anschauungstiere, als Botschafter für den Artenschutz und auch für die Bereiche, in denen diese Tiere vorkommen.
Also wobei das natürlich dem einzelnen Tier unter Umständen egal ist natürlich, welche Rolle es vielleicht dann noch spielen kann. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich im Berliner Zoologischen Garten die Menschenaffen sehe, die da in so großen gekachelten Räumen sind, dann denke ich, aber im Dschungel gibt es doch keine Fliesen, denen kann es doch gar nicht, die können sich doch gar nicht wohlfühlen. Oder ist das falsch?
Man muss, wie gesagt, das große Ganze sehen. Zoos waren mit Sicherheit in der Vergangenheit auch Teil des Problems, wenn man Tiere aus der freien Wildbahn entnommen hat und dort auch zum Artenverlust beigetragen hat. Heutzutage haben sich Zoos aber enorm weiterentwickelt, wenn man da die letzten 30, 40 Jahre sieht. Wir sind heute moderne Artenschutzzentren. Und wenn man bei den Menschenaffen bleibt, schauen wir uns die Orang-Utans an. Dann haben wir 3 Arten von Orang-Utans weltweit und alle 3 sind vom Aussterben bedroht. Wir haben den Borneo-Orang-Utan und wir haben 2 Arten auf Sumatra. Und die Bestandszahlen, die gehen massiv zurück. Und wenn wir über solche Tierarten sprechen, und man kann, wenn man beim Borneo-Orang-Utan bleibt, sich mal eine Satellitenkarte von Kalimantan anschauen, aus den 60er Jahren und heute. Der Lebensraum dieser Tiere geht verloren und es geht immer weiter. Der Dschungel weicht Palmölplantagen und wir müssen aufpassen, dass wir solche Tierarten nicht verlieren. Zoos sind heute moderne Artenschutzeinrichtungen, eine moderne Arche Noah, könnte man sagen. Wir sind über diese Erhaltungszuchtprogramme dann in der Lage, solche Tierarten, zum Beispiel die Orang-Utans, über die nächsten 50 bis 100 Jahre zu erhalten. Und die Orang-Utans sind ein schönes Beispiel, weil von unserem Artenschutzkurator, dem Dr. Clemens Becker im Zoo Karlsruhe, über 30 Jahre lang dieses europäische Erhaltungszuchtprogramm geführt wurde. Also man kann mit Sicherheit bei vielen Tierarten in Zoos auch eine emotionale Schiene mit reinbringen, ob diese Tierarten im Zoo gehalten werden. Aber es ist eben eigentlich keine emotionale Diskussion oder kein emotionaler Aspekt, der damit reinfällt, sondern das ist einfach eine ganz klare Geschichte, dass wir draußen einen unglaublichen Lebensraumverlust haben. Wir haben einen unglaublichen Artenverlust und der stagniert ja nicht. Der wird tendenziell in den nächsten 25 bis 50 Jahren immer, immer schlimmer. Und wenn wir solche Tierarten erhalten möchten, dann brauchen wir heutzutage Zoos.
Lukas Rehse und Marco Roller sind Tierärzte im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe und heute unsere Gäste in SWR 2 Tandem. Wir hatten es gerade schon vom Artenschutz als wesentliche Aufgabe eines modernen Zoos, bei dem es nicht mehr nur darum geht, dass er Tiere ausstellt, damit die Menschen die betrachten können. Wie funktioniert das genau? Also Sie haben schon dieses europäische Programm angesprochen und dass man halt versucht, Bestände zu erhalten. Auf welche Weise trägt ein Zoo sonst noch zum Artenschutz bei?
Wir unterscheiden im Zoo immer den In-Situ- und den Ex-Situ-Artenschutz. Mit dem Ex-Situ-Artenschutz ist das gemeint, was wir über die Zuchtbücher im Endeffekt machen, über die Erhaltungspopulation. Aber gleichzeitig sind wir Zoos auch diejenigen, die über unsere Einnahmen im Zoo Geld generieren und dieses Geld in den In-Situ-Artenschutz stecken. Das heißt, in Artenschutzprogramme, in Nationalparks, in Anti-Wilderer-Einheiten, in den Ursprungshabitaten der Tiere direkt. Also das ist immer eine Verknüpfung zwischen dem Artenschutz, den wir vor Ort im Zoo produzieren und durchführen und dem Artenschutz oder der Hilfe zum Artenschutz, den wir dann auch im Ursprungshabitat leisten.
Welche Arten haben Sie da zum Beispiel gerade besonders im Auge?
Im Moment kümmern wir uns auch sehr viel um Arten, die bei uns in Deutschland vorkommen, da es eben nicht nur eben die exotischen Arten sind, um die es geht, sondern das Ganze beginnt bei uns direkt vor der Haustür. Wir haben einen extremen Biodiversitätsrückgang flächendeckend in Deutschland und wir haben beispielsweise unterschiedliche Projekte, wo es darum geht, unterschiedliche Tierarten zu erhalten. Sei es, wir haben einen Insekt, einen Scheckenfalter, um das wir uns kümmern. Wir haben Vögel aus dem Bereich des Südschwarzwalds mit Brachvögeln, Kiebitzen und neuerdings kümmern wir uns auch vermehrt um die Zitronenzeisig-Population im Südschwarzwald. Also wir haben unterschiedlichste Arten in Deutschland, um die wir uns auch vor Ort kümmern oder eben mit Organisationen direkt zusammenarbeiten, die genau das tun.
Und wie ist es bei den größeren Tieren? Also ich denke bei Zoo jetzt immer als erstes an die Giraffen, die Elefanten oder die Löwen und Tiger und so weiter. Wenn man die nur im Zoo hält, um die Art zu schützen, wo sie dann aber nicht lernen, wie ihre Art eigentlich jagt oder Höhlen baut oder was immer, sind das dann noch diese Tiere oder sind es doch Exponate für Menschen?
Wir müssen auch da natürlich wieder das ganze Bild sehen. Und wenn wir über solche Tierarten sprechen, die Sie angesprochen haben, dann ist es auch immer ganz wichtig, dass wir uns die Populationen im Freiland noch anschauen. Und es sind ganz oft bei ganz vielen der Tierarten, auch die Sie gerade angesprochen haben, über den Eisbär, über den wir gesprochen haben, fragile und kleine Populationen, die mit unglaublichen Problemen zu leben haben. Wenn wir uns den Eisbären anschauen, wir haben weltweit noch knapp über 20.000 Eisbären, die in einem Habitat leben, das unglaublichen Veränderungen ausgesetzt ist. Wir haben einen Klimawandel, der die Eisbären dazu zwingt, immer weiter südlicher zu wandern. Da kommt es zu Hybridisierungen mit Braunbären. Die Tiere finden dort nicht genug Nahrung. Also die Weltnaturschutzunion, die geht davon aus, dass in den nächsten 25 Jahren die Eisbärenpopulation nochmal um 40% schrumpft. Und so können wir bei ganz, ganz vielen großen Tierarten argumentieren und können das anhand von Bestandszahlen und von der voraussichtlichen Entwicklung dieser Bestandszahlen dann auch weiterspinnen. Und wir müssen erstmal schauen, dass vor Ort die Bedingungen überhaupt geschaffen sind, dass solche Tierarten über die nächsten, gar nicht über die nächsten 5 oder 10 Jahre, sondern über die nächsten 50 bis 100 Jahre überleben können. Mhm. Und das ist bei ganz vielen Tierarten einfach nicht gegeben. Wenn wir uns den Lebensraumverlust anschauen, die Wilderei, die Umweltverschmutzung, die Vergiftungen, ganz viele Tiere werden für den Markt der traditionellen chinesischen Medizin bejagt und landen dann dort in irgendeiner Apotheke. Also wir haben ein globales Problem mit Biodiversitätsverlust, mit Lebensraumverlust. Und bevor wir über das sprechen, dass wir Tierarten dort in diesen Habitaten erhalten können, da muss dort einiges passieren. Da muss die Bevölkerung gebildet werden, da müssen wir Geld investieren in sichere Nationalparks. Und dann ist es aber auch irgendwann wieder möglich, Zootiere dorthin zurückzubringen und dort wieder anzusiedeln.
Ich wollte gerade sagen, manchmal werden Tiere auch ausgewildert, also vom Zoo in die freie Natur entlassen. Welche Erfahrungen haben Sie da selber schon machen können?
Da können wir aus dem Zoo Karlsruhe einige schöne Beispiele nennen. Also wir haben allein letztes Jahr 2 Wisente. Das eine Tier ging nach Aserbaidschan in den Nationalpark und das andere Tier ging nach Rumänien. Dort wieder in Auswilderungsprogramme, in Wiederansiedelungsprogramme gegeben. Auch ganz wichtig für uns, wenn vor Ort die Bedingungen schaffen. Und das war zum Beispiel eine Kooperation. Federführend hat es der Tierpark Berlin gemacht, zusammen mit dem WWF. Wo man dann vor Ort die Bedingungen geschaffen hat, dass solche Tiere auch aus Zoos wieder dort angesiedelt werden können. Und da kann man einige Beispiele nennen. Zum Beispiel haben wir aus dem Zoo Karlsruhe schon Säbelantilopen in Nordafrika wieder angesiedelt oder haben Przewalski-Pferde gegeben, die über ein Programm des Zoo Prag heute wieder in der Mongolei leben.
Und wenn wir schon gerade uns der freien Natur annähern und den Regeln, die da herrschen. Auf der Facebook-Seite vom Karlsruher Zoo war vor ein paar Tagen ein Bild von einem Schneeleopardenweibchen zu sehen, das eine der Hirschziegenantilopen, die in dem Tierpark Oberwald, glaube ich, leben, der auch zum Karlsruher Zoo gehört, zum Fressen bekommen hatte. Und da war dann in den Kommentaren eine heftige Diskussion, weil manche fanden, das ist ja viel zu grausam anzusehen oder man kann das grundsätzlich nicht machen oder man kann es den Kindern nicht zumuten. Wie sehen Sie das?
Uns ist das tatsächlich ein ganz großes Anliegen, genau das zu tun und auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht diese Empörung hervorzurufen, um dafür zu sorgen, dass das auch ein Stück weit hinterfragt wird. Es ist ja einfach so, dass die Tiere nicht im Supermarkt wachsen oder das Fleisch wächst nicht im Supermarkt, sondern das Fleisch kommt von anderen Tieren. Und wenn wir Fleischfresser halten, dann müssen wir die auch artgerecht ernähren. Und wir haben in unserem Oberwald, wie Sie eben sagen, eine sehr große Gruppe von Hirschziegenantilopen, die wir mitunter managen müssen. Das heißt, da werden jedes Jahr jede Menge Tiere geboren und darunter sind auch sehr viele Böcke. Die würden in der Natur von dem Haremsinhaber, also sprich dem Leittier, dem männlichen, normalerweise aus der Gruppe geschmissen. Und diese Tiere können wir dort nicht mehr halten. Und in der Natur würden die eben verstoßen, sind dann natürlich nochmal ganz anderen Gefahren ausgesetzt, weil sie nicht mehr den Schutz der Herde haben und suchen sich eine neue Herde, was in der Regel nicht funktioniert. Und diese Tiere, die schießen wir im Prinzip raus und verfüttern sie in unserem Zoo. Und für uns ist einfach ganz wichtig, das transparent zu transportieren, dass wir unser Fleisch auch zu unseren Bedingungen selbst in Anführungsstrichen produzieren können. Und also wir sagen immer, wir sind froh um jedes Stück Fleisch, was wir selbst produzieren können, weil wir kennen die Bedingungen, wir wissen, wie diese Tiere gelebt haben. Und zu einem großen Teil, wenn man das vergleicht mit dem, was aus den Schlachthöfen kommt, dann haben wir da wirklich ganz fantastisches Fleisch für unsere Tiere.
SWR 2 Tandem mit Lukas Rehse und Marco Roller, beide Tierärzte im Karlsruher Zoo. Herr Rehse, Sie waren kürzlich in Ecuador, weil der Karlsruher Zoo nämlich eine Partnerschaft mit dem in Quito hat. Was haben Sie da gemacht?
Genau, also ich war insgesamt 4 Wochen in Ecuador und das ging aus von der Artenschutzstiftung unseres Zoos. Und im Zoo Quito haben wir eine ganz enge Partnerschaft, die zum einen, also die eigentlich zu einem großen Teil auf Wissensaustausch beruht. Das heißt, es war nicht nur ich dort, sondern auch noch 2 unserer Azubis, die im 2. Lehrjahr sind und die dann dort für 1 Monat mitgearbeitet haben oder 3 Wochen. Und für mich selbst war es dann so, dass ich 1 Woche mit den Tierärzten dort mitlaufen sollte, Und ja, prinzipiell wirklich einfach Erfahrungsaustausch. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie wir Dinge unterschiedlich managen. Und die waren auch wahnsinnig dankbar für Tipps letztlich, wie wir Dinge handhaben.
Ich meine, wenn Sie privat unterwegs sind auf der Welt irgendwo innerhalb oder außerhalb von Europa und reisen, Urlaub machen, gucken Sie sich dann auch Zoos an?
Ja, Zoos und vor allem die Tiere in ihren natürlichen Habitaten. Also das ist, denke ich, bei uns beiden mehr oder weniger der ausschlagende Punkt, wo es hingeht.
Ah, verstehe. Das heißt, und Sie haben hoffentlich dann auch tierbegeisterte Familien oder mit sonstige Mitreisende oder gehen Sie zusammen, Sie beide in Urlaub?
Ja, wenn wir beide zusammen gehen würden, das machen wir in Zukunft mit Sicherheit irgendwann mal, aber wenn wir beide gleichzeitig gehen, dann hat der Zoo natürlich während der Zeit keinen Platz.
Ach so, stimmt.
Aber Familie und Freundin, die muss natürlich auch zoobegeistert oder tierbegeistert sein, sodass man die mit in Zoos und in Nationalparks nehmen kann. Und wenn man sich dann ein Reiseland aussucht, natürlich davor schon ganz klar sagt, die und die Tierart würde ich gerne mal im Ursprungshabitat einfach gerne sehen. Das haben wir beide, glaube ich, auch unsere Träume, was wir gerne mal in unserem Leben sehen wollen würden.
Zum Beispiel?
Also bei mir wären das zum Beispiel die Berggorillas im Bivindin oder im Virunga-Nationalpark in Zentralafrika.
Ich konnte jetzt tatsächlich meinen absoluten Kindheitstraum, den ich wirklich schon seit, ich glaube, 7 oder 8 bin, war mein Traum, einmal auf die Galapagos-Inseln zu gehen. Und das hat sich natürlich jetzt mit Ecuador absolut angeboten und das konnte ich mir jetzt erfüllen.
Und sind es da die Schildkröten oder was ist da besonders?
Da sind unter anderem sind da die Riesenschildkröten, aber auch die Meerechsen. Letztlich findet man auf Galapagos kaum etwas, was man woanders findet, weil die so weit eben ab vom Schuss sind, dass sich da ganz eigene Arten entwickelt haben und nicht nur eben auf Galapagos als Ganzes, sondern selbst zwischen den einzelnen Inseln.
Und haben Sie dann auch zu Gesicht bekommen, auf was Sie sich gefreut hatten? War es dann auch so aufregend?
Absolut, ja, absolut. Unter anderem Hammerhaie, das war auch so ein Traum von mir, einmal mit Hammerhaien tauchen.
Und was die Zoos nochmal betrifft, haben Sie Lieblingszoos auf der Welt oder wo Sie jeden mal hinschicken würden, weil die einfach ganz besonders sind?
An den Zoo Karlsruhe natürlich auf jeden Fall.
Leipzig ist natürlich ganz groß, also es gibt ganz, ganz viele Zoos und man muss die, glaube ich, auch immer sehr, sehr unterschiedlich beurteilen, nach dem, was sie haben und auch nach dem, was sie transportieren. Für mich ist Nürnberg ein ganz, ganz wichtiger Zoo, den ich ganz fantastisch finde, sowohl von der Tierauswahl, aber auch von der ganzen Geografie des Zoos. Das kann ich jedem in Deutschland nahelegen.
Und wenn man die Zoos dann auch vielleicht mal als Besucher auch anders wahrnimmt, wenn man sich dann tatsächlich mal mit dem Artenschutzgedanken auseinandersetzt. Ganz viele Zoos, die bringen diese Message auch rüber. Man muss eben nur diese Tierschilder lesen oder muss sich mal diese Informationen zu den Tieren durchlesen, zu den Bestandszahlen, zu den Artenschutzbemühungen, die eigentlich jeder große Zoo in Deutschland zumindest auch ausübt.
Das wollte ich gerade ansprechen, denn viele Menschen gehen ja wahrscheinlich aus dem Zoo raus und haben zwar die Tiere gesehen, aber wissen sonst jetzt nicht mehr unbedingt als vorher. Also würden Sie sagen, der Zoo als Bildungsort wird unterschätzt und zu sehr nur als Freizeitort gesehen?
Also wir versuchen da natürlich einen wesentlichen Aspekt an Bildung mit reinzubringen und hoffen natürlich, dass die Besucher dann auch was von so einem Zoobesuch mitnehmen. Nicht nur die Tiere anschauen und von den Tieren im besten Fall dann auch fasziniert sind, sondern dass sie auch was über die Tiere und über das Habitat, in dem die Tiere vorkommen, lernen und dann auch tatsächlich was über die Gefährdungen, mit denen diese Tierarten zu kämpfen haben, mit dem Lebensraumverlust, dass die Besucher auch solche Aspekte nach einem Zoobesuch vor Augen haben.
Sie haben vorhin schon gesagt, also die Zoos haben sich weiterentwickelt im Lauf der Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wie allerersten für den Adel und auch dann für die Bürger bestanden halt nur so aus kleinen Käfigen, so ist es zum Glück nicht mehr. Aber vielleicht ist es auch noch nicht optimal. Also was würden Sie sich denn für die Zukunft der Zoos gerade in Deutschland auch wünschen? Was könnte man da konzeptuell noch besser machen?
Also Sie haben es ja vorher angesprochen, auch diese Badezimmeroptik in den Menschenaffenhäusern, die man vielleicht in Berlin noch hat. Das ist natürlich alles an einen finanziellen Aufwand auch gebunden. Und wir brauchen als Zoos für tiergerechte Anlagen, für große tiergerechte Anlagen natürlich auch Geld. Und dieses Geld, das müssen wir erwirtschaften und hoffen dann natürlich auch auf Besuchereinnahmen. Wir brauchen Leute, die zu uns in den Zoo kommen, um unsere Message zu transportieren, aber auch um dann uns in der Tierhaltung weiterzuentwickeln und neue tiergerechtere Anlagen dann auch gestalten zu können.
Wenn ich einen Zoo beurteile, dann ist es, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad wichtig, das zu tun, nach dem, was dieser Zoo momentan tut, was er baut, was an neuen Gehegen entsteht. Wir haben einfach, wie Marco gerade schon gesagt hat, wir haben das Problem, wir können nicht von heute auf morgen alles ändern. Wir haben vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und sogar vor 10 Jahren die Tierhaltung und auch unsere Überlegungen zum Tierwohl und Tierschutz, die sind ja einem ständigen Wandel unterzogen. Und viele unserer Gehege, das gilt für unseren Zoo, aber das gilt auch für die meisten anderen Zoos, wir haben immer Gehege, da sehen wir ganz viel Verbesserungsbedarf. Aber wir können es leider einfach nicht von heute auf morgen ändern. Und deshalb ist es immer wichtig zu schauen, was macht ein Zoo eigentlich mit dem, was er hat? Und wie viel baut er? Was sind die Pläne für die nächste Zeit? Und auch, was für Tierarten hält er? Macht das Sinn, welche Tierarten gehalten werden für den Artenschutz beispielsweise? Also es macht schon Sinn, immer so ein bisschen zu versuchen, hinter die reine Fassade zu blicken.
Das werden wir alles bedenken bei unserem nächsten Besuch im Zoo. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Das war sehr interessant.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Lukas Rehse und Marco Roller. Die Redaktion hatte Martina Kögel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.